ist ein Reizthema, besonders für Frauen, und es ist nicht neu. In der Debatte über den Feminismus ist genug Tinte geflossen.
Wenn es darum geht, ein würdevolles Leben für alle zu erreichen, dann kann ich da nicht nur Sexismus aus der Welt radieren. Da geht es genauso um Rassismus, da geht es um Kapitalismus, da geht es um Kolonialisierung, um Ausbeutung, um Klimakatastrophen. Also da gibt es einfach ganz, ganz viele Dinge, an denen gearbeitet werden muss.
Hallo und schön, dass ihr zuhört. Ich bin Kati und ich stelle euch in diesem Podcast zwei spannende Frauen vor, eine von damals, eine von heute. Und wir klären die Frage, wie heldinnenhaft ist es, feministisch zu sein? Dazu spreche ich natürlich über Simone de Beauvoir, zusammen mit einer Frau von heute, die einen feministischen Podcast macht. Laura Vorsatz, hallo.
Hallo.
Eins mal noch vorweg, über Simone de Beauvoir gäbe es wirklich unglaublich viel zu berichten. Deswegen gibt es in dieser Folge nur einige Ausschnitte über ihr Leben und ihr Wirken. Und damit reisen wir jetzt à Paris.
Je ne dirai rien que la vérité, je ne dirai pas toute la vérité. Je veux surtout parler de mon rapport avec mon époque.
Als die junge Pariser Philosophin ihr berühmtes Werk »Das andere Geschlecht« 1949 veröffentlichte, setzte der Vatikan es auf die Liste verbotener Bücher. Denn im Buch untersucht Simone de Beauvoir, damals Anfang 40, wie die Frauen ihrer Zeit durch die Machtstrukturen der patriarchalischen Gesellschaft in ihre Rolle gepresst wurden. Eine Rolle, die darin bestand, den Bedürfnissen männlicher Sexualität unterworfen und Hausfrau und Mutter zu sein. Das Buch schaffte es in den Mainstream und Simone wurde zu einer der bekanntesten Philosophinnen weltweit. Berühmt wurde sie auch durch ihre Beziehung zu ihrem Kollegen Jean-Paul Sartre, mit dem sie eine offene Beziehung führte. Bis heute sind ihre Lehren Grundlage für Gender Studies, also Geschlechterforschung, an Universitäten auf der ganzen Welt.
Wie heldenhaft ist es, Feministin zu sein? Darüber spreche ich mit Laura Vorsatz. Stellst du dich noch mal kurz vor?
Ja, klar, kein Problem. Also mein Name ist Laura Vorsatz. Ich werde dieses Jahr 30 Jahre alt, arbeite als Projektmanagerin, vor allem und am liebsten als Podcasterin und das für den Lila Podcast und für meinen Podcast Feminismus mit Vorsatz.
Du kommst ja ursprünglich aus Leipzig, ne? Und wohnst jetzt wo?
In Berlin wohne ich jetzt.
Und wie ist es da so? Ist das ein gutes Umfeld für die Arbeit, die du machst?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, Berlin ist für mich da eh ganz gut gemacht, weil egal, welche neuen Interessen ich mir so aushecke, es gibt immer schon eine Ecke oder eine Crew, wo man die dann auch umsetzen kann. Und das ist in feministischen Kreisen hier genauso.
Die klassische Heldenreise.
Eine Großstadt ist der beste Nährboden für neue revolutionäre Ideen. Das hätte Simone de Beauvoir sicher unterschrieben, so als echte Parisienne. In Paris ist sie nämlich 1908 geboren und 1986 auch gestorben und begraben neben ihrem Begleiter Jean-Paul Sartre. Trotz des Namens de Beauvoir ist sie keine Adlige, der Name stammt von einem reichen Vorfahren. Aber sie wurde trotzdem in eine recht bürgerliche Familie geboren. Also wir würden heute, glaube ich, sagen, recht privilegiert. Auch wenn man sagen muss, nach dem Ersten Weltkrieg war es vorbei mit dem Wohlstand in ihrer Familie. So, Laura, wie war es denn bei dir?
Also ich bin ja in den 90ern in Leipzig beziehungsweise dann in der Vorstadt aufgewachsen. Für mich war gerade der Osten Leipzig immer ein großer Sehnsuchtsort, in den ich so oft, wie es ging, dann von der Vorstadt hin auch hingeradelt bin. Einfach weil da die linke Szene sehr aktiv war und ich mich da gut wiederfinden konnte.
Das heißt, auch du hast dich ja dann relativ früh mit politischen Dingen befasst und da würde ich sagen, hast du was gemeinsam mit Simone? Auch wenn die erstmal auf so eine katholische Mädchenschule gegangen ist, was der Zeit geschuldet ist, ne, aus der sie kommt. Und was ich auch interessant fand, ihre Berufswünsche haben sich mal noch so ein bisschen verändert im Laufe ihres Lebens. Sie wollte Schriftstellerin werden, natürlich. Sie wollte aber auch eine Weile lang Nonne werden und Philosophielehrerin. Laura, jetzt würde ich gern wissen, was so deine Berufswünsche waren als Kind oder auch so als Jugendliche.
Also ich wollte tatsächlich eine ganze Weile Journalistin werden, habe dann für ein Stadtmagazin geschrieben und wurde da so schlecht bezahlt, dass mir das ehrlich gesagt die Laune da drauf ein bisschen verdorben hat. Ich wollte auch mal Grafikdesignerin werden. Da war dann aber oft so der Tonus, ja, man musste aber auch immer richtig gut sein in diesen kreativen Berufen, damit man sich da wirklich sicher über Wasser halten kann. Finde ich aus heutiger Sicht total schwierig, das so zu sagen. Also es kommt vielleicht auch so ein bisschen aus meinem Elternhaus. Meine Eltern sind halt Ingenieure, Ingenieurinnen. Und also tatsächlich habe ich ja dann Medienwissenschaften und Kulturwissenschaften und sowas studiert, aber ich habe mich schon immer sehr hin und her gerissen gefühlt zwischen ja so vernünftigen Berufen und kreativen, wenn man so möchte.
Simone de Beauvoir hat auch studiert an der berühmten Sorbonne, die altehrwürdige Universität in Paris. Und da war sie eine der ersten Frauen, die dort überhaupt Philosophie studieren durften. Und dann hat sie tatsächlich auch gearbeitet nach dem Studium als Philosophielehrerin. Währenddessen dann die ersten Bücher geschrieben und 1949 kam natürlich ihr großes Werk raus, ne? Das andere Geschlecht, von dem du sicher auch schon eine Menge gehört hast, Laura, oder?
Klar.
Und daraus stammt auch ihr bekanntestes Zitat.
Man ist nicht als Frau geboren, man wird es.
Le deuxième sexe auf Französisch, das ist der Originaltitel und bis heute auch immer noch eine der Grundlagen für den Feminismus in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und auch das Buch, auch wenn sie viele andere geschrieben hat, aus dem sie so am allermeisten zitiert wird. Wie war das denn bei dir, Laura, aus so einer Jugend, die schon politisch war, wie bist du dann zum Feminismus gekommen?
Ich würde sagen, dass auch die linke Szene in Leipzig zu meiner Jugend auch relativ männlich geprägt war und da wäre ich niemals mit feministischen Forderungen in Berührung gekommen. Das war einfach nicht dran. Ich fand zum Beispiel, dass alles, was ja so an Flyern zum Beispiel rund ums Coney Island oder sowas dann immer zu lesen war, fand ich einfach überhaupt nicht niedrigschwellig. Ich habe das meiste davon überhaupt nicht verstanden. Es waren immer sehr viele Fremdwörter und mir war halt auch immer sehr viel dagegen. Also ich habe mich immer ein bisschen gefragt, wofür wir denn eigentlich kämpfen. Und ich glaube, das interessiert mich jetzt auch in den feministischen Diskursen einfach sehr. Also worauf arbeiten wir eigentlich hin?
Jetzt muss ich dich natürlich fragen, ob du dir die Frage schon ansatzweise beantworten kannst.
Ja, also in der Frage merke ich auf jeden Fall, dass ich aus diesen ganzen Geschichten, die rund um Sexismus passieren, rauszoomen muss. Also wenn es darum geht, ein würdevolles Leben für alle zu erreichen, dann kann ich da nicht nur Sexismus aus der Welt radieren. Da geht's genauso um Rassismus, da geht's um Kapitalismus, da geht's um Kolonialisierung, um Ausbeutung, um Klimakatastrophen. Also da gibt's einfach ganz, ganz viele Dinge, an denen gearbeitet werden muss. Und ja,
das war ja schon mal ein tolles Statement, Laura, auf jeden Fall. Ich glaube, du und Simone de Beauvoir, ihr habt einige Talente gemeinsam.
Die Superkraft.
Eine Superkraft habt ihr offensichtlich beide, nämlich sprachlich sehr gewandt zu sein, innerhalb von 2 Minuten hier alle großen Themen der Welt auf den Tisch zu bringen und Zusammenhänge erklären zu können. Und eine weitere Superkraft von Simone ist ihr wirklich scharfer Verstand. Philosophie ist ein höchst anspruchsvolles Thema und als wichtigste Vertreterin vom Existenzialismus zusammen mit Albert Camus und auch natürlich Jean-Paul Sartre hat sie auch dafür Großes geleistet, neben ihrem Engagement auch, dass sie politisch getätigt hat und ihr Engagement für Frauen. Wobei man immer auch sagen muss, was interessant ist bei ihr, so richtig als Feministin hat sie sich eigentlich nicht bekannt. Also sie hat sogar schon 1949, ich gebe dir jetzt mal ein Zitat an die Hand von ihr, geschrieben:
Das ist ein Reizthema, besonders für Frauen und es ist nicht neu. In der Debatte über den Feminismus ist genug Tinte geflossen. Jetzt ist sie nahezu abgeschlossen. Reden wir nicht mehr drüber. Es wird aber doch weiter darüber geredet.
Jetzt würde mich interessieren, wie siehst du dieses Zitat, Laura, 70 Jahre später?
Naja, ich weiß ja, dass sie ihre Meinung da nochmal geändert hat. Also ich weiß nicht, ob man es so brachial sagen kann, aber das hat sie ja direkt zum Beginn von Das andere Geschlecht geschrieben, um dann einfach 950 Seiten oder so letztendlich nicht natürlich über Feminismus vielleicht zu sprechen, aber ich meine, das ist einfach Grundlagenliteratur für feministische Bewegungen geworden. Also Ja, ich finde es witzig, dass es ja geschichtlich einfach dann immer wieder so gewesen sein muss, dass man in der Zeit, in der man eben gerade ist, irgendwie denkt, jetzt ist auch mal wieder genug. Also jetzt haben wir da ja wohl schon Jahrzehnte drüber gesprochen und reicht ja jetzt wohl auch mal. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, die Aufarbeitung der Ostvergangenheit, der DDR-Vergangenheit, das muss ja jetzt langsam mal reichen, die Wende ist jetzt irgendwie über 30 Jahre her, wo man sich auch so denkt, naja, also eigentlich haben wir da gerade erst angefangen gefühlt. Und bei Feminismen, es bleibt ja eben nicht bei dem Feminismus, ne? Es gibt ja einfach verschiedene Feminismen in der Geschichte, gibt's verschiedenste Bewegungen und so geht's halt immer weiter. Ich meine, problematisch ist natürlich schon immer mal dieses Label, da gibt's ja auch immer wieder Ideen, das vielleicht mal anders zu benennen, weil sich dann manche an diesem Fem in dem Wort stören, was ich persönlich dann irgendwie auch schon wieder fast für ein bisschen frauenfeindliche Einstellung halte, aber okay. Aber also ich verstehe schon diese Herkunft des Gedankens so, okay, da soll es jetzt wohl wieder nur um die Frauen gehen. Eine Begründung, die ich da gut finde, warum es eben trotzdem Feminismus heißen sollte, ist einfach dieser Rückblick auf geschichtliche Entwicklungen. Also warum sollte ich mich jetzt plötzlich von den Kämpfen abkoppeln wollen, die Frauenbewegungen vor mir geführt haben, zum Teil ihr Leben dafür aufs Spiel gesetzt haben? Warum soll ich mich jetzt plötzlich irgendwie anders nennen? Meine Kämpfe gehören jetzt dazu und es ist vielmehr eine Ehre, sich da jetzt vielleicht so ein bisschen mit dazustellen zu dürfen.
Wieder so eine tolle Erklärung von dir, Laura. Logisch argumentieren könnt ihr beide auch sehr gut, stelle ich fest. Und da hast du wieder was gemeinsam mit Simone. Als sie nämlich von einem Journalisten gefragt wurde, wie sie als Nichtmutter über Mütter schreiben könne, antwortet sie nur:
Ich kann auch über Raben schreiben, ohne ein Rabe zu sein.
Der Endgegner.
Simons Endgegner war natürlich das Patriarchat, das ganze System, in dem Werte, Normen und Verhaltensmuster von den männlichen Mitgliedern der Gesellschaft bestimmt und repräsentiert werden. Simon setzte sich für die Geschlechtergerechtigkeit ein. Aber sie engagierte sich auch gegen den Krieg in Algerien, geführt von Frankreich, und natürlich gegen veraltete Beziehungsmuster. Und ihren Endgegner, das Patriarchat, hat sie auf jeden Fall geschwächt, wenn auch noch nicht ganz besiegt. Bis heute gibt's noch Strukturen, die Frauen gegenüber Männern benachteiligen. Über diese Privilegien und die Machtstellung von Männern habe ich noch ein Zitat.
Das wirtschaftliche Privileg, das die Männer besitzen, ihre soziale Geltung, die Vorrangstellung der Ehefrau, der Nutzen männlicher Protektion, das alles bringt die Frau dazu, dass sie sich glühend wünscht, den Männern zu gefallen.
Ich habe nicht so das Gefühl, dass wir das groß geschafft haben, abzuschaffen, oder? Was sagst du, Laura?
Ja, deswegen finde ich es ja auch im Nachhinein so krass, dass sie eben zu damaligen Zeiten weder geheiratet hat, noch den Berufswünschen ihrer Eltern irgendwie nachgegangen ist. Also die waren da ja auch relativ enttäuscht, dass sie dann einfach nur Philosophielehrerin wird. Ich finde auch, dass sie sich da gesellschaftlichen Forderungen entzogen hat, wo ich mir heute auch so denke, boah, also das finde ich jetzt noch schwer, zu sagen, nein, ich bekomme keine Kinder, ich heirate nicht. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich finde diese, ja, Erwartungen gibt's nach wie vor und ich finde es auch nach wie vor schwer, sich dem zu entziehen.
Ja, voll. Und die Werte einer Gesellschaft formen ja auch unser Selbstbild. Also wirst du keine Mutter, ist das falsch. Wirst du Mutter, wirst du dem auch wieder nicht gerecht und so weiter. Wozu jetzt noch ein Zitat gut passt.
Das Schicksal, das die Gesellschaft traditionsgemäß für die Frau bereithält, ist die Ehe.
Also ganz offensichtlich hat Simone sich diesem Schicksal nicht gebeugt, wie wir eben ja schon gelernt haben. Sie ging sogar noch ein bisschen weiter. Ihr Begleiter Jean-Paul Sartre wurde nie ihr Ehemann, obwohl er sie auch schon gefragt hatte. Sie lebten auch nie in einer gemeinsamen Wohnung, denn sie war in puncto Liebesbeziehung eine Revolutionärin. Nach dem Motto, das Private ist politisch. Und am Ende seines Lebens war sie für ihn da, pflegte ihn bis zu seinem Tod 1980. Die Verbindung hat 51 Jahre gehalten. Aber jetzt, im Jahr 2021, sollte das ja alles nicht mehr so revolutionär sein, oder? Deswegen kommt jetzt die Masterfrage, Laura. Wie sähe denn vielleicht eine feministische Liebesbeziehung zwischen zwei Menschen aus?
Das muss jeder und jeder für sich selbst wissen. Also Feminismus bedeutet ja, keine Vorgaben zu machen, wie eine Beziehung auszusehen hat, eine feministische, gleichberechtigte, emanzipierte Beziehung, sondern es bedeutet ja, sich die Freiheit zu nehmen, dass die Beziehung so aussehen kann, wie ich das möchte. Also wenn ich in meinem Innersten spüre, dass es die Hetero-Beziehung eben nicht ist, die Zweier-Beziehung, dass ich viel lieber vielleicht im Verbund mit vier Menschen zusammen leben möchte und ich nicht den Druck verspüre, irgendeinem Bild zu entsprechen.
Ja, und auch diese Vor- und Nachteile von außen wie Steuererleichterungen, die sind ja demnach dann unfair, oder? Wenn man sagt, wem ist hier die Ehe erlaubt zum Beispiel.
Ja, total. Total für den Arsch. Also, ja klar, weil es bringt ja mit sich, dass es dann immer wieder ein Kraftakt ist, aus diesen Formen, die einem vorgelebt wurden, rauszubrechen. Also ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, aber für mich ist das Normale eben auch, wenn Mann und Frau zusammenkommen und dann heiraten und Kinder kriegen. Wenn ich dann merke, ach, das ist es aber eigentlich gar nicht, dann ist es ein unglaublicher Kraftakt, da erstmal rauszukommen und sich wirklich die Freiheit zu nehmen, das anders zu bilden. Und wenn dann aber die Rahmenbedingungen für die Kernfamilie auch noch so viel besser sind als für andere Familienmodelle, dann wird es ja noch schwieriger. Also dann hat man nicht nur mit seinem Inneren da irgendwie zu tun, um sich da rauszukämpfen, sondern von außen wird es einem da ja auch eigentlich nur schwerer gemacht.
Das Innere ist auch ein gutes Stichwort, weil untypisch für das Bild, was man von Simone hat, als so eine starke, eloquente Frau, ein bisschen hat sie vielleicht sogar ihr Licht dann doch unter den Scheffel gestellt, und zwar unter den Scheffel von Jean-Paul Sartre, weil sie hat ihn immer als den großen Philosophen und Denker dargestellt und sich selbst eben als seine, ja, Literatin. Und das finde ich einen ganz spannenden Stereotyp, dem wir manchmal noch unterliegen als Frauen, dass wir nicht so ganz uns Dinge zutrauen. Kennst du solche Gedanken auch mit einem eigenen Podcast, den du natürlich erfolgreich machen willst, und auch mit Aussagen, die man dann selber so trifft und dann vielleicht denkt, oh, stimmt das? Kann ich das so sagen? Hast du auch solche Unsicherheiten?
Ja, klar. Also bis der Podcast tatsächlich an den Start gegangen ist, habe ich 2 Jahre damit verbracht, darüber nachzudenken, ob ich das machen kann oder wie ich das mache. Oder also ich war es einfach auch überhaupt nicht gewohnt, mir diesen Raum zu nehmen und ja, dieses Selbstbewusstsein zu haben, so warum sollten mir jetzt Leute zuhören? Was soll denn jetzt meine Meinung zu diesem Thema noch hinzufügen? Aber sich dafür tatsächlich zu öffnen, in die Öffentlichkeit zu stellen, wenn man so möchte, sich ja dann auch einer gewissen Kritik und Blicken und so weiter auszusetzen, das hat mir sehr, also ich habe und hatte großen Respekt davor und habe mir das auch lange nicht wirklich zugetraut.
Der Superheldinnenfaktor.
Ich finde toll, wie Simone so ihr Leben so ein bisschen den großen Themen gewidmet hat. Ne? Sie war politische Aktivistin, eine Weile war sie auch Sozialistin, überzeugte Sozialistin, Philosophin, natürlich Schriftstellerin. Und ihr wurde zugehört. Also noch zu Lebzeiten wurde sie ja zur Heldin für viele Frauen, die sich nur endlich erklären konnten, was sie unzufrieden macht, wie ihre Rolle aussieht und was daran vielleicht falsch ist. So, Laura. Ist Simone für dich eine Heldin?
Also ich habe tatsächlich noch mal bei Wikipedia geguckt, was Heldin eigentlich bedeutet. Und da stand, dass man eine außeralltägliche Leistung vollbringt, wenn man ein Held, eine Heldin ist. Also bei Wikipedia wurde natürlich über den Held gesprochen. Wikipedia ist ja auch noch nicht so weit mit Gendern und feministischen Perspektiven. Und ich würde sagen, für ihre Zeit hat sie auf jeden Fall außeralltägliche Leistungen vollbracht. Also wie gesagt, sich aus diesen ganzen gesellschaftlichen Erwartungen zu befreien und da wirklich so sehr nach ihrem Gusto zu leben, so weit wie es eben möglich war, und dann wirklich auch zu schreiben, diese Wahnsinnsbücher rauszubringen in dieser Fülle, das finde ich doch schon sehr heldinnenhaft.
Voll. Eure Arbeit kann man aber auch sehr gut vergleichen. Du hast zwar noch kein Buch geschrieben, aber besprichst die Themen in deinem Podcast, widmest dich auch den großen Themen, um die Welt ein Stückchen besser zu machen. Ich finde das auch heldinnenhaft von dir, auch wenn du das über dich selbst wahrscheinlich nicht sagen würdest.
Das ist sehr süß von dir. Also eine Herausforderung ist das für mich auf jeden Fall.
Ja, und wichtig ist auch noch dazu zu sagen, dass du deinen Podcast Feminismus mit Vorsatz ja sozusagen ehrenamtlich machst, ne?
Genau, also spendenbasiert, genau.
So, jetzt die Abschlussfrage vom Anfang, Laura. Wie heldenhaft ist es denn in deiner Ansicht nach, feministisch zu sein?
Also ich sag mal so, im aktuellen System ist es leider heldinnenhaft, weil es irgendwie nach wie vor als das andere und als so irgendwie nicht normal angesehen wird. Es sollte aber das Normalste der Welt sein. Mhm. Es ist einfach so eine Erkenntnis von, okay, wow, ich bin dafür, dass alle Menschen gleichberechtigt sind und gleiche Chancen auf ein würdevolles Leben haben. Also das ist eigentlich nichts Heldenhaftes, das ist eigentlich für mich das Normalste der Welt.
Sollte, ja. Aber solange das noch nicht so ist, sind Feministinnen für mich Heldinnen. Laura, das war auf jeden Fall ein guter, knapper Einblick ins feministische Arbeiten. Danke dir.
Gerne.
Und dein Podcast heißt Feminismus mit Vorsatz. Gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Bis bald.
Mach's gut, tschüss.
Real Life Superhelden. Then and now.